23,000 people.
And now in season 8. Presented by Rosenacker. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 8 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by Rosinger Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein achter Gast in Season 8 ist Florian Haas, Head of Startup and Head of Brand, Marketing and Communications bei EY Austria. Zusatz, Proud Dad, Husband und Business Angel. Lieber Florian, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich, dass wir uns treffen. Wir sind connected worden, ich glaube, von den Namen her gegenseitig bekannt. Jetzt haben wir uns mal persönlich getroffen und starten gleich mit diesem Podcast in der Werdegang und Karriere-Serie. Deswegen beginne ich auch bei dir mit deinen Anfängen. LinkedIn, deine Einträge als meine Basis und da steht Mitte der Nullerjahre Uni Wien. Du hast studiert. Was und wie ist es bei dir losgegangen?
Ja, wie du sagst, ich habe auf der Universität Wien Publizistik und Kommunikationswissenschaft studiert, habe in meiner Jugend lange überlegt, was mein Berufswunsch ist, weil irgendwo zwischen Rockstar und Fußballstar.
Nee, das ist meine Jugend. Von den Wünschen her, sagen wir so.
Zu beiden hat es leider nicht gereicht. Und dann war es eigentlich Journalismus, der mich dann als Berufswunsch dazu gebracht hat, Publizistik und Kommunikationswissenschaft zu studieren. Mit dem Journalismus ist dann auch nicht ganz so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ich bin quasi auf die, sage ich mal, komplementäre Seite der Öffentlichkeitsarbeit und öffentlichen Kommunikation, nämlich in die Public Relations, Öffentlichkeitsarbeit, dann gegangen nach meinem Studium.
Das sind ganz spannende Berufswünsche gewesen, aber wer wollte nicht Rockstar werden? Ne? In Absolut. Welche Richtung wäre deine Musik gegangen?
Ja, also irgendwo zwischen Punk und Britpop. Beides habe ich nicht beherrscht. Insofern war die Wahlmöglichkeit eigentlich ziemlich breit.
Auch als Podcaster schaut man immer wieder auf Charts und wären wir da mit anderen Skills versehen, du hast über dich gesprochen, ich spreche über mich, dann wären wir wohl in den gleichen Charts vertreten gewesen, was die Musikinteressen betrifft. Studiert Uni Wien. Du hast dann als spannende Gesellschaft eingegeben, bei der du gearbeitet hast, Kommunikation, die Skills Group, das Wort Skills habe ich jetzt versehentlich verwendet zuerst, die heißen so. Dort warst du zu Beginn der 10er Jahre. Was waren da deine Aufgabengebiete, was waren deine Kunden und die Cases, die du betreuen durftest?
Ja, genau, also Skills war mein Einstieg in die PR-Branche, habe als Praktikant begonnen, durfte dann aufgrund eines großen Projekts, das wir betreut haben, wurde ich dann auch fix übernommen. Wir haben für Samsung Korea den Auftritt bei den Olympischen Jugendwinterspielen in Innsbruck betreut. Super spannend, ja, mit einem großen Projekt, wo wir junge Journalistinnen, Journalisten, Bloggerinnen und Blogger aus 5 unterschiedlichen Ländern hingebracht haben, um eben über die Spiele zu schreiben und das auch begleitet haben. Ganz spannend, super erstes Projekt, sehr vielfältig, international, auch intensiv. Also man lernt schon hackeln und da habe ich gewusst, okay, das ist das, wo ich bleiben will. War dann noch froher, dass ich da übernommen wurde und habe dann eigentlich über die Jahre, die ich dort war, ein sehr breites Spektrum gehabt von politischen Kunden, Landesregierungen über wirklich stark Wirtschaftsfokus und Industrie, Kreditkartenanbieter, große Industrieunternehmen aus Oberösterreich insbesondere, genauso aber wirklich B2C-Unternehmen, spannende Plattformen und eben auch immer wieder Startups, weshalb dann eigentlich sehr früh schon mein Interesse an dem ganzen Thema Startup, junge Unternehmerinnen und Unternehmer geweckt wurde.
Die Skills sind mit vielen Skills sehr breit aufgestellt. Mitte der 10er Jahre bist du dann zu EY gewechselt, in den Bereich Kommunikation, wenig überraschend, sage ich mal, nach deinem genannten Wünschen und Stärken. Und dann ist dann relativ schnell etliches an Aufgabenbereichen dazugekommen. Zuerst die Dachregion, dann Head of Brand Marketing Communications und dann Head of Startup. Dazwischen haben wir so Kleinigkeiten wie Pandemie gehabt und so weiter. Wie siehst du, bevor wir dann auch noch zu aktuellen Themen kommen, wie siehst du deine Reise bei der EY retrospektiv?
Ja, also retrospektiv und natürlich auch forward-looking.
Genau, du bist ja mittendrin, anstatt nur dabei.
Nach 9 Jahren immer noch wahnsinnig happy in dieser Organisation. Super spannende Themen. Schon eine intensive Reise. Wie du gesagt hast, ich bin als quasi Kommunikationsspezialist mit wirklich PR-Medienarbeitsfokus dazugekommen. Bei EY sind wir sehr Thought Leadership getrieben in der Kommunikation. Das heißt, wir haben einen großen Pool an Studien, auf die wir jetzt vor allem eben die Öffentlichkeitsarbeit stützen. Wir haben ungefähr 150 Studien im Jahr in den unterschiedlichsten Bereichen, und das ist auch das besonders Spannende in dieser Funktion, weil du eigentlich mit allen Themen, die unser Wirtschaftsleben und den Arbeitsmarkt, auch die Gesellschaft beschäftigen, eigentlich hautnah in Berührung kommst, ja, weil wir zu diesen Themen einfach Studien haben, die internationale Perspektive in den meisten Fällen dabei, und das macht halt wahnsinnig Spaß, sich auch in diese Themen hinein zu fuchsen, um die dann gut unter die Leute bringen zu können und gut aufbereiten zu können. Ja, und das war eigentlich über viele Jahre wahnsinnig vielfältig, oder ist es immer noch. Habe dann eine Zeit lang die Kommunikation im deutschsprachigen Raum leiten dürfen mit Deutschland, Österreich, Schweiz. Auch wahnsinnig spannend, diese internationale Perspektive einzunehmen, da auch die Synergien zu nutzen bei vielen Themen, aber eben auch die Unterschiede in den einzelnen Märkten zu sehen, die doch beträchtlich sind.
Darf ich dann nachfragen, was, ich meine, die Sprache ist es nicht, außer in der Schweiz teilweise.
Das glaubt man, aber ja, teilweise ist es doch auch die Sprache.
Ja. Was sind große Unterschiede? Ich meine, die Schweiz wird schon anders sein als Österreich und Deutschland, das vielen Gesichtspunkten EU und so weiter. Viele Themen auch börslich sind anders, das weiß ich. Ja. Aber was aus deiner Wahrnehmung, was macht die drei Länder gleich und doch wieder unterschiedlich?
Du hast natürlich in der Schweiz einen sehr starken Schwerpunkt auf die Bereiche Financial Services, Banking und natürlich auch Pharma, wo die Schweiz einfach auch international eine ganz wesentliche Rolle einnimmt, die du natürlich auch jetzt, sage ich mal, überproportional stark in der Kommunikation adressierst und auch in der Kommunikation mit Kundinnen und Kunden aus Marketingperspektive. Deutschland ist klar starke Industrie, sehr viele Familienunternehmen, und in Österreich ist es halt auch dieser klassische eigentümergeführte Unternehmen, sehr viele Unternehmerpersönlichkeiten. Da ist auch einfach die Struktur natürlich eine andere, viel Mittelstand, und da hast du unterschiedliche Zielgruppen, die du natürlich auch gerade im Marketing unterschiedlich ansprechen musst.
Wie reiht sich bei EY, also weltweit tätiger Big Player? Ich glaube, Ernst & Young sollte man einmal nur nennen für die mit EY. Wenn man sieht, ist es vielleicht vom Brand her fast noch stärker, als wenn man es hört und noch nicht so oft gehört hat irgendwie. Wie stark ist der Bereich Dach international im Konzern, und vielleicht überhaupt ein paar Worte zum Arbeitgeber?
Ja, genau. Also EY hat ein sehr, sehr starkes Wachstum hingelegt in der Zeit, in den letzten Jahren gerade auch, da kann ich es natürlich besonders nachvollziehen, seit ich eingestiegen bin. Also in Österreich haben wir uns da mehr als verdoppelt, sowohl was jetzt Mitarbeiteranzahl angeht, als auch deutliches Umsatzwachstum. International sind wir mittlerweile über 400.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wow. Also auch das ist ungefähr verdoppelt in den letzten 8-9 Jahren. Sehr, sehr spannende Firma, sehr spannender Arbeitgeber. Ich schätze diese internationale Komponente extrem. Also wir sind unter den Prüfungs- und Beratungsunternehmen sicher besonders stark international vernetzt und haben besonders starke internationale Strukturen. Es ist auch mittlerweile ein Projektgeschäft, ganz normal und gang und gäbe, dass man eben Projektteams länderübergreifend und grenzüberschreitend zusammenstellt. Und immer diese internationale Perspektive zu haben, immer auch internationale Best Practices in unterschiedlichen Bereichen zu finden, das ist wahnsinnig spannend und sehr vielfältig. Und in diesem internationalen Konstrukt nimmt jetzt der Dachraum mit insbesondere Deutschland als sehr, sehr großem und sehr wichtigen Markt auch eine sehr wichtige Rolle ein.
Bevor ich noch zu den privaten Dingen komme, da haben wir ja genannt, hast du selber geschrieben auf LinkedIn, Proud Dad und Husband, und ich finde es schön, dass man es auch dann, ich glaube, es ist einfach wichtig, das gehört zum Leben, aber sowas von dazu. Hast du dann auch noch Business Angel ergänzt, da komme ich dann später dazu, aber irgendwie glaube ich so, das Thema Startups und so ist dir ein besonderes Anliegen, da hast du auch quasi die Head-Off-Funktion. Ist das dies für Österreich, glaube ich, oder?
So ist es, genau.
Dies für Österreich. Auch da, Startup-Barometer kommt halbjährlich raus von EY. Das jüngste ist, glaube ich, jetzt fürs im Frühjahr gekommen, oder? Glaube ich.
Wir haben jetzt im Juli haben wir noch.
Im Juli, gehabt, okay, genau, sorry, ja. Im Juli. Und ja, dann, ich habe die Bottomline jetzt quasi, sage ich, anmoderieren und bitte dich dann noch um eine kurze Vertiefung für die Hörerinnen und Hörer. Bottomline, die ich mitgenommen habe, es gibt mehr Finanzierungsrunden als Vergleichszeitraum ein Jahr davor, aber in Summe doch deutlich weniger Volumen, 60% weniger Volumen. Was ist zusätzlich zu dieser Bottomline noch zu sagen?
Wie weit darf ich ausholen?
Du darfst ausholen, nur mich nicht erwischen dabei, bitte.
Passt, okay. Genau. Dann hole ich ein bisschen aus.
Weil er hat jetzt nämlich wirklich ein bisschen ausgeholt. Ja, nein, okay.
Genau, also dann hole ich ein bisschen aus, weil es, glaube ich, wichtig ist, auch die Zahlen im historischen Langzeitvergleich zu sehen, um das auch richtig einordnen zu können, was wir in diesem einen Barometer...
Manche Gäste können das ja nicht, wenn sie keinen Zettel mit haben, aber okay, gut. Ja.
Okay. Genau, also ich glaube, was ganz wichtig ist, wir haben über die letzten insbesondere 5-6 Jahre eine ganz starke Professionalisierung auch der österreichischen Startup-Szene in Österreich verfolgen können, sowohl auf der Seite der Gründerinnen und Gründer, der Unternehmen, die ihre Wachstumsschritte machen, als auch schrittweise wirklich in der Professionalisierung von Investmentstrukturen, die Player im Ökosystem, die sich auch laufend und sehr intensiv und mit viel Engagement einschätzen, um die Rahmenbedingungen auch für Investments in Österreich zu verbessern, haben sich auch immer weiterentwickelt. Und das hat schon dazu geführt, dass österreichische Startup-Unternehmen stärker auf die Landkarte von internationalen Investorinnen und Investoren gekommen sind. Und die Effekte davon sehen wir jetzt insbesondere in den letzten 3 Jahren, wo 2021 und auch noch das erste Halbjahr 2022 wirkliche Sondereffekte mit sich gebracht haben, die wir nicht nur in Österreich gesehen haben, die wir auf der ganzen Welt gesehen haben, wo einfach sehr viel Geld im Markt war, die Zinsen waren noch niedrig, die Inflation war noch eine Idee. Und viel Geld im Markt, die Pandemie hat da auch dazu beigetragen, mit dem Digitalisierungsschub, dass insbesondere in Technologie-Startups mehr Geld gesteckt wurde als je zuvor. Und das haben wir auch in Österreich gesehen. Und da sind wirklich die vor allem die Volumina rapide nach oben ausgeschlagen. Also wirklich ein seismischer Ausschlag, den man so jetzt auch in keiner Form noch gesehen hat. Und deshalb sind diese 3 Halbjahre so ein bisschen mit einem Sternchen zu versehen, auch im Langzeitvergleich. Und unter dem Aspekt muss man sich auch das erste Halbjahr 2023 anschauen, wo wir zwar einen Rückgang von 60% gehabt haben beim Volumen, aber wenn man diese 3 Halbjahre ausklammert, ist das immer noch mit Abstand das beste Halbjahr, das wir historisch je gesehen haben in Österreich. Das heißt, auch in Zeiten, wo Investorinnen und Investoren sich sehr zurückhalten mit neuen Investitionen, wo eher Risiko agiert wird, ist das immer noch ein sehr starkes Ergebnis. Und das sieht man auch zahlenmäßig darin, dass es so viele Finanzierungsrunden gegeben hat wie noch nie in einem Halbjahreszeitraum in Österreich. Das heißt, es waren knapp über 90 Startup-Unternehmen, die eine Finanzierungsrunde abgeschlossen haben. Ja, da waren Überbrückungsfinanzierungen natürlich
viele
auch dabei.
Viele Downrounds auch natürlich. Ne?
Und auch zum Teil Downrounds, wobei die sieht man noch nicht so intensiv. Jetzt sind es eher Bridge-Finanzierungen, wo man einfach noch einmal für die nächste aus Sicht der Investorinnen und Investoren und auch der Gründerinnen und Gründer hoffentlich Wachstumsrunde noch einmal ein bisschen Zeit gewinnt, um vielleicht dann in einem Umfeld das zu machen, wo das Sentiment wieder besser ist und wo die Investitionsbereitschaft auch wieder höher ist.
Du hast in deinem Ausholstatement, ich mache jetzt ein Rückschlagstatement, noch ganz am Anfang erwähnt, dass sehr viele internationale Investoren mehr als früher da auf der kapitalgebenden Seite zu finden sind. Diesen Effekt sieht man auch an der Wiener Börse. Der Anteil internationaler Institutionelle wird zu Lasten der heimischen Institutionellen immer größer. Wann kann dieser Trend ein Ende haben? Deiner Meinung nach im Kapitalmarkt sind gerade nochmal 10% da an inländischen. Ja, wir brauchen schon eine lokale Investorenbasis auch. Siehst du da irgendwie schon langsam Grenzen erreicht oder kann das rein international werden, was ja fast Richtung Takeover vom ganzen Markt ausschaut dann?
Ja, also wir schauen uns die Struktur der Investorinnen und Investoren bei diesen Startup-Finanzierungsrunden auch immer in einer eigenen Studie, die wir gemeinsam mit Invest Austria machen, an. Und da sehen wir in dem ersten Halbjahr 2023 einen interessanten Effekt, nämlich dass die Anzahl der internationalen Investorinnen und Investoren zurückgeht und gleichzeitig aber auch die Anzahl der inländischen steigt. Okay. Und auch hier muss man das wieder in einen Kontext setzen, weil es ist, seit wir die Studie machen, und das wird auch auf Sicht so bleiben, so je höher die Runde, desto weniger Investorinnen und Investoren aus Österreich sind beteiligt.
Das ist auch an der Börse der Fall, ja.
Genau, das heißt, die großen Wachstumsrunden werden überwiegend von internationalen Investorengruppen getragen. Und wo wir halt sehen, dass es besonders viele österreichische Investorinnen und Investoren gibt, ist in der Frühphase, das heißt Pre-Seed-Investments, Seed-Investments. Bei Series A ist es noch ungefähr ausgeglichen und ab dann bei den größeren Wachstumsrunden treten die heimischen Investorinnen und Investoren doch deutlich in den Hintergrund oder verschwinden in Wirklichkeit komplett und überlassen den ausländischen das Feld.
Das wäre so eine Zusatzfrage. Was passiert mit diesen österreichischen Fonds oder Investoren oder man kennt sie ja eh viele, die Namen her, die dann in den späteren Runden nicht dabei sind? Die werden natürlich verwässert oder steigen die auch aus oder was passiert da?
In den meisten Fällen verwässert. Ja. Ich meine, wir sehen natürlich gerade in den letzten Jahren, dass mehr Startup-Unternehmen diese Wachstumsphase erreichen. Ja. Also in früheren nicht so reifen Stadien des Startup-Markts haben wir eigentlich auch weniger Unternehmen gehabt, die überhaupt in diese Dimensionen vorgedrungen sind, zumindest in diesem klassischen VC-Wachstumsrunden-Game. Und das sehen wir jetzt mehr. Das heißt, in vielen Fällen wird man das jetzt auch in den nächsten Jahren dann sehen, wie heimische Investorinnen und Investoren da sind. Wir sind in der Frühphase ganz stark, wir sind bei Förderungen ganz stark. Da ist Österreich auch international sehr gut aufgestellt, gerade bei Förderungen.
Von vielen Playern und Stakeholdern sehr lobend erwähnt, richtig, bei fast jeder Gelegenheit.
Richtig, genau. Ja. Und auch im Business Angel-Bereich sehen wir, dass sich das immer stärker professionalisiert, dass das Interesse auch an der Asset-Klasse, Risikokapital, Startup-Investments steigt. Das ist eine positive Entwicklung, aber wo wir hinkommen müssen, ist, dass es quasi nicht mehr rein internationalen Investorinnen und Investoren überlassen wird, die ganz großen Wachstumsrunden zu machen und dann eben auch die ganz großen Renditen und die ganz große Wertschöpfung zu haben.
Beim schnellen Drüberschauen ist mir aufgefallen, dass ihr mit den 6 Monaten aus dem Vorjahr vergleicht, also nicht mit den 6 Monaten davor. Gibt es eine Saisonalität bei Startups, dass die Vergleichbarkeit zu den 6 Monaten davor weniger aussagekräftig ist als die 12 Monate davor halt für die 6-Monats-Periode, wie wir sie an der Börse auch kennen?
International mit Abstrichen, in Österreich in Wirklichkeit nicht, weil man sagen muss, in Österreich hast du natürlich eine relativ geringe Basis, von der du ausgehst, insbesondere was die Volumina angeht. Also wir reden jetzt im ersten Halbjahr 2023 sind wir da bei ungefähr 380 Millionen Euro, die da investiert wurden. Das heißt, jede größere Runde, ich sage mal dreistelliger Millionenbereich oder für mich ist auch zweistelliger Millionenbereich, führt natürlich dazu, dass es ordentliche Ausschläge beim Volumen gibt. Ja, und diesen Effekt hatten wir zum Beispiel im ersten Halbjahr 2022, dass das mit Abstand das stärkste war, wo allein knapp 900 Millionen Euro investiert wurden. Das heißt, wir haben noch nicht so viele Investments und so hohe Volumina, dass man jetzt wirklich auf eine Saisonalität schließen könnte.
Ich komme jetzt erstmals zum Thema Proud Dad, aber nicht so, wie du es gemeint hast auf LinkedIn, sondern EY Scale Up Award. Da sitzt der Vater des EY Scale Up Award. Es gibt einen besseren Dad-Job noch, aber das ist, glaube ich, auch sehr leibend, etwas gefoundet zu haben in so einem Riesending wie EY. Respekt, lieber Florian, um was geht's dabei? Scale Up kann ich mir vorstellen, um was geht's und wer wird ausgezeichnet?
Genau, also vorweg schicken, Vater, ja, also ich glaube, der hat bei uns im Haus einige Väter und Mütter auch, die gemeinsam überlegt haben, wie wir das aufziehen wollen und ich darf da quasi das leiten und der Schirmherr sein. Mhm. Der EY Scale Up Award ist der Wettbewerb für Unternehmen im Wachstum in Österreich, das heißt, bewusst als Scale-up bezeichnet, wobei wir diese Definition relativ breit halten. Das heißt, es gibt auch Rising Stars, die das Potenzial oder das Zeug haben, ein Scale-Up zu werden. Wichtig, wer bei uns mitmachen will, muss schon Umsätze machen. Das heißt, wir wollen wirklich schon die bisschen reiferen Scale-Ups oder Scale-Ups to be haben. Es ist ein jährlicher Wettbewerb, den wir in wirklich, wie du gesagt hast, in Österreich gegründet haben, der mittlerweile auch in anderen europäischen Ländern nach unserem Vorbild quasi durchgeführt wird. Momentan sind wir dabei, den international auf noch breiterer Basis auszurollen. Und was wir damit wollen, ist einerseits natürlich die Bühne für die spannenden Unternehmerinnen und Unternehmer und auf der anderen Seite auch schon über den Bewerbungsprozess, in dem ein eigenes Growth Maturity Assessment durchlaufen wird, wo die teilnehmenden Unternehmen dann auch Benchmarking-Vergleiche bekommen, Input von einer Jury, wo wir mittlerweile über 50 ganz tolle Persönlichkeiten drin haben, ganz vielfältig zusammengesetzt, die in 6 unterschiedlichen Bereichen von Business Model über Execution und Scalability, Organisationsstruktur, Financials, Brand, Sales und auch das ganze Thema Governance, Risk, Legal, ihren Blick quasi auf die Startups und Scale-Ups werfen und da auch wirklich fundiertes Feedback bekommen, damit wir mit diesem Award den Unternehmen auch ein bisschen dabei helfen können, die nächsten erfolgreichen Wachstumsschritte nachhaltig zu gestalten.
Ich habe meinen Hörerinnen und Hörern versprochen, dass ich jeden Gast in dieser Podcast-Reihe einen Fachbegriff abbringe, weil die Chance dazu da ist, das professionell erklärt zu bekommen. Lieber Florian, erklär doch den Hörerinnen und Hörern bitte kurz Scale-up in der Bedeutung.
Ja, das ist jetzt natürlich dünnes Eis, ja, weil wir haben,
echt?
Wir haben sehr viele Diskussionen im Vorfeld auch gehabt.
Haben wir nicht vorbesprochen.
Ja, genau, wie welche Akteurinnen und Akteure Scale-up definieren. Und da gibt's ganz unterschiedliche Definitionen. Und in Wirklichkeit haben
wir auch die einfachste nehmen
einfach, abgeleitet, ne? Genau. Ja. Also für mich ist ein Scale-up jemand oder ein Unternehmen ganz breit gefasst, die schon Kundinnen und Kunden haben, die schon Umsatz machen, das heißt, die, wie man so schön sagt, eine Traction am Markt haben, die schon quasi bewiesen haben, dass ihr Geschäftsmodell funktioniert, dass ihre Produkte oder Dienstleistungen nachgefragt werden und die zumindest schon eine Seed-Finanzierung gemacht haben und sich jetzt auf die nächsten Wachstumsschritte, die dann auch über die Landesgrenzen hinausgehen, vorbereiten.
Schön skalierbar halt, ne? Mit vielleicht genau. Einem Burggraben und so weiter. Da habe ich an einem Gespräch am Burggraben-Award haben wir da gehabt und da ging es um Burghochosterwitz und so weiter und all diese. Ah, ja. Genau. Aber lassen wir jetzt dieses Abschweifen hier. Ich gehe noch zu einem anderen, also Startup-Barometer haben wir jetzt gesprochen in den letzten 5 bis 10 Minuten. IPO-Barometer kommt jetzt nicht ursprünglich aus Österreich, ist aber eine heiß erwartete Unterlage in die Mailboxen von uns Finanzjournalistinnen und Journalisten. Auch da ein paar Worte dazu. Das kommt von EY. Und da schaut ihr euch natürlich die neuen Missionen an, die da weltweit funktionieren oder welches Volumen und welche
Richtig.
Länder.
Ja. Genau, so ist es. Das ist eine quartalsweise Studie, die wir global machen. Gibt's ein internationales Team, das immer mit Hochdruck daran arbeitet, dass wir das auch relativ zeitnah alles herausbringen, um einfach gute Zahlenbasis und Datenbasis zu liefern, wie sich die Aktienmärkte global entwickeln. Wie du sagst, Neuzugänge und Börsengänge schauen wir uns an, die Emissionsvolumina. Wir schauen uns natürlich auch an, in welchen Bereichen und welchen Branchen die Börsengänge wie gut funktionieren und machen auch einen Vergleich, insbesondere USA, Asien und Europa, um da einfach einen Langzeitvergleich auch bieten zu können.
Jetzt ist ein Viertel der 20er Jahre vorbei, jetzt im Sommer vom 23er Jahr und wir haben an der Wiener Börse noch kein IPO mit Kapitalerhöhung gesehen, ein paar Dinge im Direct Market, Direct Market Plus, aber die letzten echten IPOs waren Frequentis, Marinomed und die Addiko Bank im Jahr 2019. Du bist ein Startup-Experte, ich hätte mir, sag's ganz offen, mehr erwartet an Durchlässigkeit aus der Startup-Szene an die Wiener Börse. Warum ist das noch so wenig passiert? Waren es die günstigen Zinsen, viele Alternativen, die wären jetzt weg? Was glaubst du, was kann da kommen oder warum ist bis jetzt so wenig gekommen?
Also ich glaube, es ist eine Mischung aus vielen Faktoren. Das eine ist eine internationale Entwicklung, die auch in Studien nachgezeichnet wird, dass das Start-up-Unternehmen immer länger brauchen, um einen Börsengang zu machen. Ja, das heißt, das ist seit Dotcom 2000, hat sich das um 4 bis 6 Jahre verlängert, je nach Region, wie lange es braucht, um diesen IPO zu machen. Gleichzeitig sind aber auch die Bewertungen mit denen, die Scale-Ups oder teilweise eben auch schon Unicorns, wenn die schon die eine Milliarden Valuation überschritten haben, sind auch deutlich höher, als das noch vor 23 Jahren der Fall war. Das hängt auch sehr stark damit zusammen, dass der vorbörsliche Kapitalmarkt und die privaten Investitionen einfach zugenommen haben. Das heißt, ich kann als Startup-Gründerin oder Gründer oder Scale-Up in dem Fall viel länger am vorbörslichen Kapitalmarkt Kapital einsammeln, als das früher der Fall war. Und muss deshalb oder denke vielleicht später drüber nach, den Börsengang zu machen, obwohl es natürlich gerade für stark wachsende oder stark gewachsene Unternehmen viele Vorteile mit sich bringen würde, da ernsthaft drüber nachzudenken.
Ja, also ich denke, Intellectual Property und diese ganzen neuen Cases sind perfekte Sachen für Kapitalmarkt, aber auch für Trade Sale halt, und das ist ein großer Konkurrent. Schauen wir, wie es da weitergeht. Ich bringe jetzt noch einen letzten Aspekt zu EY, bevor ich dann noch so ein paar abrundende Fragen habe. Haben wir nicht vorbesprochen, aber aus der Pistole geschossen, jetzt nicht martialisch werden die Antworten kommen. EY und Aufgaben rund um ESG-Nachhaltigkeit, sicher Megathema geworden, oder?
Ist ein Megathema geworden. Wir haben schon sehr lang ein Team Climate Change and Sustainability Services, die im Bereich Nachhaltigkeitsberatung aktiv sind. Das war jetzt ein bisschen zugespitzt gesagt, lange Zeit für die Unternehmen ein bisschen Orchideenthema. Also man hat halt vielleicht einen Nachhaltigkeitsbericht gemacht und hat den halt dann vielleicht extern prüfen lassen. Und in den letzten, ich sag mal, 3 bis 5 Jahren haben wir da logischerweise ein völliges Umdenken gesehen, immer noch sehr stark getrieben durch Regulatorik. Aber zunehmend auch durch die Tatsache, dass das auch einfach von Kundinnen und Kunden verlangt wird. Das heißt, alle Unternehmen müssen sich strategisch und holistisch auch mit diesem Thema auseinandersetzen. Das heißt, unser Nachhaltigkeitsberatungsbereich ist massiv gewachsen in den letzten Jahren.
Du musst auch dauernd strebern und lernen, weil sich ja dauernd alles ändert.
Vom Absolut. Absolut. Also man muss da schon, es ist schon gar nicht so leicht, mit den regulatorischen Anforderungen Schritt zu halten. Insbesondere braucht man dann auch vielleicht einen Berater oder eine Beraterin, die sich gut damit auskennt. Wir haben auch das Thema viel breiter gefasst mittlerweile. Das heißt, wir haben unter diesem Dach EY Sustainability haben wir in Österreich über 50 Expertinnen und Experten zusammengefasst, die sich wirklich dezidiert mit den ESG- und Nachhaltigkeitsthemen auseinandersetzen und eben wirklich von A bis Z in der gesamten Wertschöpfungskette des Unternehmens. Also da sind natürlich strategische Aspekte dabei, da ist die Regulatorik dabei, da sind natürlich Lieferketten-Themen und so weiter auch dabei, bis hin zu steuerlichen und rechtlichen Fragen in diesem Kontext, Themen Green Techs und Co. Und da sind wir, glaube ich, auch ganz gut aufgestellt, natürlich als multidisziplinäre Firma, um das wirklich aus einer Hand begleiten zu können, diese ökologische Transformation, die in Wirklichkeit jedes Unternehmen jetzt durchmachen muss und wird.
Wunderbar. Bevor ich dann zu meiner Abschlussfrage komme, knall ich dir noch 4 Begriffe hin, die du selbst auf LinkedIn eingetragen hast. Jetzt wird es dann privater. Gutachter FH Burgenland, PRVA, Proud Dad und Husband.
Genau, also Proud Dad und Husband, nehmen wir mal zusammen, ja, schön, einen ja, genau, Begriff, ja. der für mich auch der wichtigste ist und deshalb steht er auch steht auch ganz vorne.
Stimmt. Ja. Ich habe nur, stimmt, das ist vor EY gestanden.
Ja, also die Leute glauben immer, das ist irgendeine Funktionsbezeichnung und überlegen, was das sein könnte. Ja. In Wirklichkeit ist der Mittelpunkt meines Lebens.
Rappername, ne?
Ja, genau.
We joined Proud Dad and Husband.
Ja. Genau, also wir, meine Frau und ich haben im Dezember unseren ersten Sohn bekommen, den Johannes.
Alles ist natürlich Gute. Und Dankeschön. Servus Johannes, gell?
Ja. Natürlich eine völlige und wahnsinnig schöne Umstellung des Alltags und der täglichen Zeit, die man so miteinander verbringt. Herausfordernd und wahnsinnig schön.
Und da passt auch dazu, dass du beim PRVA nicht mehr Vizepräsident bist, oder?
Das war tatsächlich eine Entscheidung für die Familie. So ist es, genau. Also ich war mehrere Jahre auch im Vorstand des österreichischen PR-Verbands, habe das wahnsinnig spannend und bereichernd gefunden, diese Tätigkeit dort, war zuletzt dann Vizepräsident. Ganz, ganz toll und spannend, weil es eine spannende Branche ist, weil sich viel tut, viel Transformation, das begleiten zu dürfen aus Verbandsperspektive war sehr spannend, habe aber dann, um wirklich die Zeit auch für die Familie zu haben, die mir einfach wahnsinnig wichtig ist, beschlossen, diese Funktion dann zu übergeben an ganz tolle Nachfolgerinnen, die das jetzt super in einer neuen Konstellation machen und bin natürlich immer noch begeistertes und aktives Mitglied.
Sehr gut. Beim Gutachter, FH Burgenland, habe ich die Frage, ob du da für EY-Gutachter für die Fachhochschule als Institution bist oder ob du da Arbeiten anschaust.
Da schaue ich mir Arbeiten an. Okay. Das hat mit EY tatsächlich nichts ja. zu tun, sondern ich darf mir Arbeiten von Studierenden anschauen und die bewerten. Super Qualität übrigens dort, was da an Arbeiten kommt. Also das macht doch viel Spaß und man lernt doch wieder neue Themen kennen, die man selber auch im beruflichen Alltag anwenden kann. Also das mache ich wirklich gern.
Und das ist auch die Überleitung zur Abschlussfrage Karriere Werdegang Podcast. Wir haben viel über dich jetzt gesprochen. Hast du einen Tipp für diese jungen Leute, deren Arbeiten du auch bewerten darfst oder sonstige Leute aus dem Umfeld, die so in unserer Branche, sage ich mal, ein bisschen EY, ein bisschen Kapitalmarkt, ein bisschen Startup, erste Sporen verdienen wollen? Wie geht man das am besten an?
Das ist eine gute Frage, weil ich eigentlich immer in die Funktionen ein bisschen reingeschlittert bin. Ja, also wenn man
ist auch nicht schlecht.
Wenn man meinen Werdegang mit irgendeinem Plan, also nicht diesem Rockstar und Sportstar-Plan, sondern dem, wo man dann schon ein bisschen reifer ist und das schon ein bisschen mehr.
Jetzt hat er den Sportstar doch noch geoutet.
Ja,
den habe ich zuerst vermisst, nämlich du als Sport. Ich weiß, war das dabei am Anfang?
Nein. Ich habe es gesagt, glaube ich.
Okay, ja. Passt schon. Ja.
Also vieles kannst du nicht planen. Ja, ich glaube, was einfach wahnsinnig wichtig ist, jetzt noch viel mehr als noch vor 10 Jahren, ist, dass du nie aufhörst, dazuzulernen und nie aufhörst, diese Neugierde und Begeisterung auch für neue Themenbereiche zu haben. Ja, also jetzt, wir müssen uns jetzt alle mit der Frage auseinandersetzen, egal was wir arbeiten, wie wird künstliche Intelligenz unseren Alltag verändern? Ja, und da bringt's gar nichts, jetzt aus einer Angstperspektive die Furcht zu haben, das wird alle Jobs ersetzen. Es gibt genug Studien, die sagen, da werden eher Jobs entstehen, aber die schauen halt vielleicht anders aus. Ja. Und im Grunde muss sich jeder mal niederschwellig damit auseinandersetzen, so wie ein bisschen herumspielen, ja, was kann das alles bringen? Und dann sich wirklich zu überlegen, wie kann ich dieses Werkzeug einsetzen, um meinen beruflichen Alltag einfacher zu gestalten? Und da werden wir dann auch als Gesellschaft davon profitieren. Und diese Neugierde und diese Bereitschaft, ständig dazu zu lernen, ist, glaube ich, wichtiger als jeder Karriereplan, der dann vielleicht eh nicht hält.
Und das ist ein schönes Schlusswort. Ich warte immer auf ein schönes Schlusswort, aber das war zu erwarten, dass das kommen wird. Lieber Florian, ich habe mich da sehr wohl gefühlt in dem Talk. Ich könnte über viele Themen, KI ist zum Schluss noch gefallen, ESG, Sport, Musik, stundenlang weiterreden, das ist immer ein gutes Zeichen. An euch da draußen, danke fürs Zuhören und ich bin überzeugt, dass für euch genauso viele leibende Sachen dabei waren und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht.
Wunderbar, tschüss und baba. Rosinger prepares you for equity star.